herzlich willkommen zu der Sendung, die jetzt gleich den Unterstrich und das Semikolon feiern wird. Wenn wir es nicht rausschneiden. Sollen wir das rausschneiden, Freddy?
Nein, Ausrufezeichen, Punkt, Ausrufezeichen, Punkt, Ausrufezeichen. Machen wir nicht.
Ja, wir schneiden hier nichts raus, egal wie peinlich es ist.
Naja.
Auch wenn Freddy nicht weiß, was Kurkuma ist, das bleibt.
Was? Also das fand ich jetzt gar nicht peinlich, dass du mir jetzt hier direkt Peinlichkeiten und Unangenehmheiten irgendwie unterstellst. Das wäre ja hier gleich schon fast rot vor Scham in unserem Videocall. Ich habe das alles, finde ich, sehr charmant, souverän abgetan. Naja, wie auch immer, ihr werdet es gleich hören. Wir wollen eigentlich in dieser Folge über das Thema Abnehmen sprechen. Da werden wir auch drüber sprechen, also irgendwann zumindest. Und zwar mit der Olympia-Legende Matthias Steiner, der sich ja auch sehr mit Ernährung auskennt und ja auch eine eigene Produktmarke quasi. Nennt man das so bei Essenssachen? Oh Gott, ich disqualifiziere mich schon wieder für diesen Podcast. Wie heißt das denn, wenn man...
Nö, der hat eigene Produkte entwickelt. Der hat eine eigene Firma gegründet und eigene Produkte entwickelt.
Ja, also gut. Also Kim zumindest ist sehr souverän. Matthias Steiner war auch super. Und ich war in dieser Folge so Mitte.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Typfrage, Unterstrich der Podcast, so heißt man zumindest bei Instagram, ansonsten könnt ihr den Unterstrich auch weglassen. Mein Name ist Freddy Schirk, ich bin Typ 1erin und gerade in Sachen Zeichensetzung sehr korrekt.
Richtig, du bist mit dem Unterstrich und auf du und du. Unterstrich ist auch sowas, was nur durch soziale Medien wieder an Bedeutung gewonnen hat, oder?
Ich liebe ja Semikolon oder wie das heißt, weißt du, ja. Das wo ein Punkt und ein Komma ist. Habe ich noch nie richtig verstanden, wann man es setzt, aber man sieht immer so ein bisschen gebildet aus, wenn man wirkt so ein bisschen gebildet, wenn man das in eine E-Mail macht. Da glaube ich, keiner verstanden hat, wann man das setzt.
Na doch, das setzt man, wenn die Trennung stärker ist als ein Komma, aber nicht so stark wie ein Doppelpunkt.
Aha. Hast du das jetzt gerade gegoogelt oder wusstest
Nein,
du das jetzt
das
wirklich?
Das habe ich schon mal gegoogelt, deshalb weiß ich das.
Gut.
Also, wenn die Erklärung dann stimmt, die ich mir da gegoogelt habe. Googelt ist ja nicht unbedingt allwissend.
Also Kim, wenn du jetzt schon so gut hier bist in Sachen Zeichensetzung, dann, bevor du dich gleich namentlich noch kurz vorstellen musst, möchte ich kurz einmal einwerfen, ab jetzt alle Posts, die wir machen, alle Zitattafeln, werden jetzt nur noch von dir, selbst dann auch Korrektur abgenommen und so weiter. Sollte es Fehler geben, das war Kim, ich halte mich aus diesem Thema jetzt raus, ich habe mich gerade selbst disqualifiziert. So Kim, und jetzt die Vorstellung.
Ich bin Kim Stoppert und habe Typ-2-Diabetes. Und mir gegenüber sitzt...
Ach so, ja, ich habe meinen Namen ja schon gesagt, Freddy. So,
hast du?
Also wir sind wieder beide da, ja, ganz am Anfang schon, aber dann haben wir uns so verstrickt in Semikolons und Doppelpunkte
Semikolity.
Und so weiter. Semikolity. Wie immer gucken wir als erstes in der neuen Folge auf unsere High- und Lowlights und was wir so erlebt haben die letzten Tage. Möchtest du starten, Kim?
Ach, bei mir ist ja immer noch der Keller voll und langsam schimmelt's, aber jetzt haben wir immerhin mal Bescheid gesagt bekommen, wann der Gutachter kommt. Das ist sowohl ein Low als auch ein Highlight dieser Woche. Bei meinem Diabetes finde ich es sehr schön, ich bin wieder zu Hause, kann wieder das essen, was ich esse. Ich habe jetzt, also wir kommen ja allmählich wieder in den normalen Rhythmus rein. Das Kind geht wieder in die Kita, der Mann geht wieder arbeiten, ich gehe auch wieder arbeiten und ich weiß jetzt immer, wann ich wie, was, wo koche, weil ich einfach auch gemerkt habe, ich bin ein Gewohnheitstier. Ne? Ich bin ein Gewohnheitstier, ich bin ein Vorkochenmensch. Wenn ich mich vorbereiten kann, die Woche einmal vorgeplant habe und weiß, was im Kühlschrank ist, weiß ich jeden Tag, okay, darauf habe ich Bock, dann kann ich das machen. Ich weiß, wie viel Kohlenhydrate drin sind. Und in den meisten Fällen komme ich tatsächlich auch mit wenig Insulin aus. Nur für die Leute, die das jetzt hier zum ersten Mal einschalten. Ich bin momentan schwanger, deshalb muss ich zwischendurch Insulin spritzen, um die wirklich strengen Werte zu bekommen. Und ja, das ist wirklich so. Und nicht wie meine Oma letzte Woche, die mich beim Messen gesehen hat und immer auf mein Gerät schielte und immer wieder sagte so, Mann, du hast doch keinen Diabetes mit den Werten. Was spritzt du dich denn hier jetzt die ganze Zeit? Ich so, Oma, weil ich mich spritze, habe ich ja die guten Werte. Aber du warst doch immer so gut eingestellt. Sag ich, ja, aber jetzt bin ich ja schwanger. Jetzt muss ich ja ganz, ich muss mich quasi komplett gesund spritzen, Oma. Ist das denn okay, wenn ich nur 130 morgens ab? Ich sag ja. Oma, du bist doch nicht schwanger.
Ja. Und hat sie dann auch mal gesagt, Kim, gib mir doch mal gerade kleinen Pieks ab, damit ich hier die Torte noch essen kann. Weil deine Oma hat ja auch Typ 2, ne?
Die hat Typ 2, die hatte letztens auch vor einem halben Jahr oder so eine Hüft-OP. Danach sind die Werte natürlich nochmal ein bisschen runter und rüber. Neue Ärzte, die es auch ganz konkret, ganz korrekt machen wollte, was ja auch okay ist, nach ein paar Jahren mal nochmal konkret auf den Tagesablauf zu schauen. Und jetzt muss sie halt eine Tablette mehr nehmen. Aber das ist halt, war irgendwie für sie ein Schock. Sie hat aber auch nicht wirklich zugehört, dass es gar nicht so ein Schock war. Sie hatte sehr viel Angst um ihr Marmeladenbrötchen morgens und misst auch immer noch, manchmal auch ein bisschen unsinnig, aber wir haben es ja alle schon versucht zu erklären, dass sie nicht zwischendurch messen muss, sondern nach dem Essen und auch nicht direkt, wenn sie drunter geschluckt hat, sondern warten. Oma.
Ja. Ja. Aber gut, dass sie überhaupt das mit dem Essen und so auf
Sie misst das, sie kriegt das mit den Tabletten hin, sie hat jetzt wieder gute Werte. Ja, aber das hat sie ein bisschen durcheinander gebracht, wie oft ich mich in den Finger gepiekst habe.
Ja, ich hatte jetzt, lief jetzt im Fernsehen der Beitrag, den ich noch gemacht habe, als ich hier so groß gesagt habe, ich hab voll viel erlebt, aber ich darf euch das noch nicht erzählen. So, jetzt lief der endlich, das heißt, ich darf es euch jetzt erzählen. Ich habe beruflich für Sat.1 zwei Tage in einem Helikopterhotel gewohnt. Jetzt fragt man sich, was ist das? Das ist ein alter Militärhelikopter, der von den Real-Life-Guys, das sind so YouTuber, Do-It-Yourself-YouTuber, super erfolgreich, kennst du ja wahrscheinlich auch, Kim ist ja auch bei YouTube, bei diesem YouTube, in diesem Internet. Die haben das Ding ausgebaut jetzt, dass das quasi wie so ein Hotelzimmer ist. Das heißt, da wo normalerweise im Heli Leute sitzen, haben sie so ein Bett reingemacht und dann haben sie vorne natürlich die ganze Technik rausgebaut. Dafür steht jetzt vorne da im Cockpit eine Kaffeemaschine und Weingläser und so. Es ist total süß. Und da durfte ich eben als erster Gast dann übernachten und dann haben sie mir auch ein bisschen was gezeigt. Und unsere Aufgabe war dann noch, das haben wir dann auch fürs Fernsehen gedreht, dass wir diesen Heli, der bei denen im Hof stand, mit einem Gabelstapler auf ein Garagendach heben. Und jetzt, so, mitten in der Nacht fiel mir erstens mal auf, ach du Scheiße, wie komme ich denn hier eigentlich von diesem Garagendach runter? Weil die hatten dann nur so eine kleine Leiter an die Garage angelehnt gehabt. Und du weißt ja vielleicht, also ich meine, Kim, du kennst dich ja auch ein bisschen aus, große Leitern, die runter oder hoch zu gehen, ohne dass sie jemand festhält.
Das stimmt, ja, scheiße, das ist auch gefährlich.
Das ist auch gefährlich. Also wache ich nachts auf, muss total auf Toilette und denke mir, ich kann jetzt nicht alleine hier 3 Meter diese Leiter runterklettern, ohne dass sie jemand festhält. Das war schon mal das erste Problem. Und dann fiel mir irgendwann auf, okay, jetzt hast du auch noch eine Unterzuckerung. Dann habe ich schnell dagegen gegessen und dachte dann irgendwie nur so, da hatte ich so krasses Kopfkino, weil ich dachte, was mache ich denn jetzt, wenn ich so krass unterzucker, dass ich irgendwie Hilfe brauche oder noch mehr Sachen zu essen brauche. Und dann muss ich ja erst recht diese Leiter runter.
War da kein Saft in deinem Weinregal?
Doch, ich hatte eine Capri-Sonne dabei und die hat mich, also es war ja auch gar nicht, alles war gut, aber man macht sich dann so einen Kopf und ich saß ja auch nun mal dann irgendwie in einem Helikopter auf dem Garagendach, es war sowieso alles aufregend. Fakt ist auf jeden Fall, ich habe es die Leiter irgendwann runtergeschafft, beziehungsweise nicht die Leiter, sondern ich bin, weil ich mich die Leiter wirklich nicht runtergetraut habe, irgendwann, weil ich so dringend auf Klo musste, vom Garagendach auf das Hausdach nebenan geklettert, habe mich da so ein bisschen abgeseilt, mehr oder weniger, auf so ein 2 Meter hohes Mäuerchen, habe mich da dann auch so mehr oder weniger abgeseilt und bin dann die letzten 1,5 Meter runtergesprungen. Wie ein Ninja bin ich nachts auf Toilette gegangen. Und dann wieder hoch auf die Garage bin ich über die Leiter. Das hat gut geklappt. Wie auch immer, wollte ich nur kurz mal mit euch teilen, was so eine Unterzuckerung in einem abenteuerlichen Helikopterhotel mit einem gedanklich zumindest macht. Und das Schöne ist, jetzt habe ich den Beitrag gesehen und das ist auch noch ein schöner Diabetes-Aspekt. Ich habe mich so gefreut. Man sieht halt in diesem Beitrag sehr gut, wie wir diesen Heli die ganze Zeit schleppen und da hochtragen, mehr oder weniger mit dem Gabelstapler. Und was sieht man in 50% der Bilder?
Ja, dein Sensor.
Ja, Mann. So, und wir haben ja gesagt in dieser Staffel, wir wollen irgendwie dafür sorgen, dass mehr Diabetikerinnen und Diabetiker sichtbar sind im Fernsehen. Ja, dann mache ich das jetzt halt. Dann sorge ich halt für die Quote.
Gut.
Bist du stolz auf mich, Kim?
Ich bin stolz auf dich. Du warst in Sat.1 und hast sensortragende Diabetiker in den Fokus gerückt. Schön.
Und ich habe ein Heli auf eine Garage gehoben.
Und das? Wie war das Adrenalinsmäßig mit deinen Werten?
Das ging eigentlich. Wir haben kurz irgendwie eine Pause mit dem Team gemacht und waren essen und haben so eine Reispfanne gegessen. Und da ich ja sowas, wie du weißt, eigentlich Reis und Gemüse, wusste ich das nicht so richtig einzuschätzen. Und das hat dann meine Werte so ein bisschen zerschossen. Und dann habe ich gegengespritzt, deswegen kam dann nachts die Unterzuckerung. Ja. Classic.
Ah, warte, ich muss mal kurz hier. Ich muss auch was trinken. Wir müssen alle mehr trinken, Leute.
Ja, das habe ich übrigens auch neulich von einer Kollegin, die hat auch Diabetes, die sagte zu mir, die ist auch vom Fernsehen, auch mit Sensor, so haben wir uns dann auch direkt, habe ich direkt gesagt, oh, hier, ich bin die Neue und du hast einen Sensor und ich habe einen Sensor und jetzt sind wir Diabuddies. Und die hat erzählt, für sie ist mit das Wichtigste in ihrer Diabetes-Therapie, neben Diät halten und so, die ist auch Typ 2, ganz, ganz, ganz viel trinken.
Ja. Wir wollen uns ja auch heute ein wenig über das Gewicht unterhalten. Und zu einer ausgewogenen Ernährung und was auch beim Abnehmen helfen kann, ist tatsächlich das Trinkverhalten, ja, ein wenig umzustellen. Also ihr solltet 2 Liter Wasser trinken und am besten tatsächlich Wasser und oder so Kräutertee oder sowas. Ich war ja jetzt vor ein paar Wochen in Berlin. Wir haben uns da, ich habe da letzte Woche wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und vor allen Dingen zum Thema Abnehmen und gesunde Ernährung gibt es so viel Shit in sozialen Medien. Es gibt natürlich auch mega viel Inspirierendes, muss man ja auch sagen. Ich bin da auch super stark unterwegs. Ich mache die ganze Zeit Rezepte, speichere ich mir ab, probiere ich aus, habe auch sehr viel schon gelernt. Aber manchmal bin ich doch ein wenig erstaunt, was die Leute so als gesund titulieren, so Mac and Cheese. Das ist vielleicht lecker, Leute. Das koche ich vielleicht auch ganz gern. Aber
dann ist so wie mit Ketchup, ist doch voll gesund, weil da ist doch Tomate drin.
Ist leider auch nicht so. Also seid ein bisschen vorsichtig mit Hashtag Healthy, Nahrungsergänzungsmitteln, Vitamin-Supplements, die euch da alle als gesund tituliert werden. Denkt lieber 3-mal drüber nach und sowieso der Rat, den wir ja immer geben, redet mit eurem medizinischen Fachpersonal. Insbesondere, wenn euch einer sagt, schluckt 3-mal Kurkuma am Tag und werde 20 Kilo leichter, wäre ich ein bisschen vorsichtig mit.
Guck mal, das Gute ist, ich kenne mich ja tatsächlich immer relativ wenig mit Dingen aus. Ich weiß noch nicht mehr, was Kurkuma jetzt ist.
Kurkuma ist so ein gelbes Gewürz und du hast doch bestimmt von dem Trend Golden Milk gehört. Das ist so ein Milchgetränk. Nee.
Das klingt jetzt ehrlich gesagt auch irgendwie nicht wie Essen, sondern
ja, nee,
wie
nee,
so
nee, ich weiß, es klingt komisch, aber es ist
ja, klingt wie was Sexuelles.
Es ist Kurkuma-Milch, also dieses Gewürz in Milch aufgelöst und das soll man morgens trinken und das hilft irgendwie. Kann auch sein, dass das Leuten hilft, will ich gar nicht absprechen, aber da sollte man trotzdem erstmal überlegen, ob man dann wirklich nicht einfach sich den Billo-Kurkuma aus dem Geschäft holt, ob der hilft, weiß ich nicht, aber es muss halt nicht der 30, 40 Euro teure Kurkuma-Shake sein, den man da von irgendeinem Influencer mit Prozenten angedreht bekommt. Ne? Ah. Also müsst ihr selbst wissen, seid da nur ein bisschen vorsichtig. Und wo man auch vorsichtig sein muss, das wusste ich gar nicht, Ernährungsberatung ist kein geschlossener Begriff. Also es dürfen sich sehr viele Menschen Ernährungsberater nennen.
Dann ist das vielleicht wie mit Journalist, weißt du? Wir sagen ja auch immer, wir sind Journalisten, aber am Ende, also muss man, um Journalist zu sein, ich habe auch keinen Journalismus studiert.
Tatsächlich bin ich offiziell trimediale Redakteurin. Ich habe ein Zertifikat darüber. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht. Aber ja, Journalist darf sich in Deutschland auch jeder nennen. Das ist kein geschlossener Begriff.
Aber muss man für die Ernährungsberatung noch nicht mal wie bei, also bei Maklern ist ja zum Beispiel so, die müssen ja wenigstens dieses Maklerzertifikat dann da machen, ne? Also man denkt ja auch immer so, wenn man gut bei Deutschland guckt und dann jeder Dritte auf Mallorca irgendwie spontan genau. Makler wird, denkt man ja auch immer, kann irgendwie jeder werden. Aber so ein bisschen Arbeit steckt da ja schon dahinter. Und das ist jetzt auch hier kein Blame für Makler, um Gottes Willen. Ich würde selbst gerne Maklerin auf Mallorca sein, muss ich sagen.
Also passt einfach auf, wenn einer sagt, er hat eine Ernährungsberatung und er macht jetzt ernährungsberatende Tätigkeiten bei euch. Die brauchen eine Zertifizierung davon, aber es gibt auch einfach Firmen, die da sagen, komm, mach mal einen Kurs bei mir. So.
Aber gute Idee. Also man sollte generell ja die Dinge immer dann so ein bisschen kritisch sehen, wenn man, vor allem wenn man halt Geld irgendwo für irgendwelche Dinge bezahlt, dann erstmal nachfragen, ne, wie bist du denn Ernährungsberater geworden und weißt du eigentlich, was Kurkuma ist? Kleine Testfrage.
Testfrage, was ist Kurkuma?
Deswegen nochmal hier der Hinweis, wir sind weder Ernährungsberater, die sie einfach nur Ernährungsberater nennen, noch haben wir irgendwelche Zertifizierungen. Ihr merkt das schon, wir sind Journalisten und hier aber eigentlich auch privat unterwegs. Also wie auch immer, wir sind einfach Menschen mit Diabetes, deswegen reden wir hier über unsere persönlichen Erfahrungen. Wenn ihr aus diesem Podcast irgendwas mitnehmt, wo ihr sagt, Mensch, das regt mich an, das möchte ich vielleicht auch mal irgendwie in meinem Diabetesmanagement verändern oder so, sprecht da vorher nochmal mit eurem Ärzteteam und Ärztinnen-Team drüber. Denn wir sind nicht das medizinische Fachpersonal. Wir haben jetzt als nächstes nächstes hier einen Gast für euch, den wir letzte Folge schon angeteasert haben und der in Sachen Ernährung auch immer ziemlich ziemlich viel unterwegs ist und sich doch einiges an Expertise über die letzten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, drauf geschafft hat. Nämlich Olympia-Goldgewinner Matthias Steiner. Vor genau 15 Jahren hat er im Gewichtheben Gold bei Olympia in Peking geholt. Weltmeister ist er geworden, Europameister ist er geworden und das als Typ 1er. Wir haben mit ihm einen Videocall gemacht. Er saß in seinem Büro und das sah, Kim, ich möchte sagen, es sah sehr besonders aus. Ne? Und da habe ich natürlich sehr indiskret direkt auch mal nachgefragt, was da eigentlich sich so hinter seinem Schreibtisch alles tummelt. Wir hören mal in das Gespräch rein.
Hallihallo, die Dame.
Matthias, du musst mal einmal beschreiben, was da alles hinter dir steht.
Was hinter mir steht? Hinter mir steht einiges. Es beginnt mit so einem alten Pokalschrank, wo ein paar Sachen drin sind, die man drin stehen hat. Wobei ich sagen muss, die meisten Pokale habe ich jetzt aussortiert, weil die Kinder-Jugend-Pokale sind ja immer gleich und irgendwann einfach nur Staubfänger. Also es sind nur die schönsten Auszeichnungen. Eine schöne Auszeichnung tatsächlich nicht für mich, sondern für Deutschland generell, der Fußballweltmeister. Da habe ich mir so ein Trikot und einen Mario-Götze-Schuh ersteigert bei einer Charity-Gala. Und deswegen hängt das da. Das ist einfach ein schöner Moment. Plus mein Bild darunter vom Olympiasieg und natürlich ganz prominent mein Roll-up meines aktuellen Unternehmens, meiner Firma Steiners, weil das ja eigentlich mein Schwerpunkt ist. Das verbindet sich ja alles mit Diabetes, mit Ernährung, aber eben auch mit einem Unternehmen mittlerweile, weil ich natürlich was bewegen will und nicht nur darüber reden, sondern auch was anbieten für den Gesundheitsmarkt, für alle, nicht nur für Diabetiker.
Genau, über die Low-Carb-Produkte sprechen wir gleich noch. Ich muss noch mal kurz zu dem Schuh zurück von Mario Götze. Ist das zufällig der Schuh, mit dem er das Tor geschossen hat und zum Weltmeister geschossen hat und wo der zweite Schuh, der dazugehört, tatsächlich im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ist? Weil dann habe ich nämlich den zweiten Schuh neulich erst gesehen.
Nee, wenn das der wäre, dann hätte ich 2 Millionen locker gemacht.
Ja, das hätte mich jetzt auch gerade gewundert, weil ja. Das hatten die bei der Führung damals gesagt, der ist für 2 Millionen richtig weggegangen. Aber
da war ich, bei der Gala war ich auch dabei, wo das war ja schon von vornherein. Klar hat man dann vornherein irgendwie versteigert und dann hat sich, ich weiß gar nicht, wer den ersteigert hat, auf jeden Fall jemand, der Geld hat. Und nein, aber das ist ein WM-getragener Schuh. Das ist, ich glaube, aus dem Brasilien-Spiel sogar. Plus seine Unterschrift tatsächlich drauf und der Schuh lief in Brasilien über den Rasen. Also das schon, aber es ist nicht der Finalschuh, aber ich habe den Finalball.
Aber Wo ist denn jetzt deine Medaille?
Auch die ist irgendwo anders. Aber ich hab tatsächlich den offiziellen hier.
Ja. Den offiziellen Finalball von der Fußball-Weltmeisterschaft. Wie viel hast du dafür bezahlt?
War ein Lottogewinn. Also es ist tatsächlich einer, der bespielt wurde im Finale und deswegen gibt es ein paar. Nicht viele, aber es gibt ein paar und es war auch bei einer Gala, wo es um Kinder ging und das habe ich mir damals gegönnt. War einfach was Schönes, ja.
Aber dass du jetzt sagst, so, ach ja, die Medaille, die ist irgendwo da hinten, das verwundert mich jetzt, weil ich habe
die ist nicht da hinten, die ist das, ja, ich weiß schon, die ist nicht da hinten tatsächlich, die ist im Büro-Nebenraum, weil die ja immer wieder mal irgendwo mitgenommen wurde. Die war eine Zeit lang im feuerfesten Safe, falls es brennt. Und jetzt liegt sie tatsächlich im Nebenraum in einem Schrank, weil ja immer wieder mal das gefordert wurde. Und dann ging die halt immer mit, ging zurück ins Büro, ging zurück. Also die habe ich jetzt tatsächlich nicht irgendwo hängen. Das liegt tatsächlich an den Reiseumständen. Ja, hat nichts mit der Wertigkeit zu tun.
Weil ich kann mich noch so an diesen Moment erinnern. Ich habe das, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das live im Fernsehen gesehen habe. Ich habe auf jeden Fall immer wieder diese Wiederholung gesehen, wie du 461 Kilogramm damals gestemmt hast und dich so irre danach gefreut hast. Ich meine, klar, du hast eine Medaille gewonnen bei den Olympischen Spielen. Da hätte sich, glaube ich, jeder so irre gefreut. Und du hattest damals tatsächlich aber schon deine Typ 1 Diagnose und ich konnte mir, also ich habe immer gedacht so, Medaille, wurde das irgendwann mal erwähnt? Ich glaube, bei dieser ganzen Berichterstattung, egal wie oft sie das gesagt haben, das ging an mir komplett vorbei.
Was denn?
War das, dass du einen Typ 1 Diabetes hast?
Ja, ach Gott, da ging so viel vorbei. Ich glaube, an vielen ging sogar vorbei, dass ich gewonnen habe. Also jetzt mal ganz ehrlich, also es waren so Dinge, dass ich mir gesagt habe, ja, ich habe Sport auch gemacht davor. Also wobei ich eigentlich ein Geheimnis draus gemacht habe. Das war ja, ich habe das überhaupt nicht, im Gegenteil, aber es hat einfach keinen interessiert. oder eben nur dann die Community auch direkt danach. Natürlich, ich meine, klar, in so einem Jubelrausch oder auch danach, in diesen Wochen danach, wo ich so viel gefeiert oder befeiert wurde, fragt ja nicht jemand, welche Krankheiten haben sie oder welche Stoffwechselstörungen, sondern das ist einfach, selbst wenn es erwähnt wird, hat sich der Gesunde nicht verstanden, was es ist oder was es bedeutet. Ich glaube, wir leben heute noch in einer ganz anderen Zeit. Wir sind jetzt in Social Media unterwegs. Wir haben ja sichtbare Sensoren. Jetzt wird plötzlich Diabetes grundsätzlich sichtbar. Und genau, man quatscht darüber, man spricht sich an, man ist stolz oder nicht stolz oder man schämt sich nicht mehr, so etwas zu zeigen, sondern es haben viele, weil es auch der Gesunde auch schon trägt. Und wissen will, was der Zuckerwert macht. Also ist eine ganz andere Welt jetzt 15 Jahre später. Aber es hat einfach eine Weile gedauert, klar. Und man konnte sich nicht vorstellen. Und dann, wenn dann, war es ja klar, der 150 Kilo, der muss ja Diabetes haben. Dann sind wir bei dem Thema, dass Typ 1, Typ 2 verwechselt wird, dass es mit Ernährung verwechselt wird. Dabei habe ich schon 23 Jahre und als ich es bekommen habe, habe ich keine 90 Kilo gehabt. Da war ich irgendwas mit Mitte 80 Kilogramm, noch ein jung, schlanker, jugendlicher Kerl. Also war einfach eine Autoimmunerkrankung, die mich da erwischt hat.
Ja.
Und ja, selbst heute in der aufgeklärten Welt ist es schwierig, das ganz klar darzustellen, was es denn überhaupt bedeutet und was man machen kann als Typ 1er, wie man leben kann, dass man im Endeffekt genauso wie der Gesunde leben soll. Nur der Gesunde soll auch nicht alles dürfen. Ja, das ist das nächste Thema. Ja, und Typ 2 kann ich auch immer super ins Boot mitnehmen, weil ja am Ende des Tages, ob gesund, ob Typ 1, ob Typ 2, ob andere Krankheiten, Ernährung spielt immer eine gewisse Rolle.
Ja. Und bei dir im Sport hat aber Ernährung dann mal auch immer eine gewisse Rolle gespielt. Du hast mal gesagt, du hast dir für dein Kampfgewicht, was du damals dann eben bei den Olympischen Spielen hattest, vorher erstmal richtig eben was anfressen müssen. Du sagst ja auch gerade, du hattest vorher viel weniger Kilos drauf, noch Jahre vorher. Wie viel hast du dir angegessen und wie hast du das gemacht?
Naja, das hat ja nicht einfach mit dem Wettkampf selber zu tun, sondern ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, die Gewichtsklasse zu wechseln. Also ich war ja bei meinen ersten Olympischen Spielen so schwer, wie ich jetzt bin. Also ich habe nur 5 Kilo gehabt und war sehr, sehr mager, weniger als 10% Körperfett gehabt. Das ist dann schon sehr, sehr dünn für den Gewichtheber oder überhaupt für die Leistungsfähigkeit. Und deswegen war klar, ich kann nur super schwer. Super schwer heißt dann offene Gewichtsklasse und die Gegner sind alle viel schwerer. Und Masse ist nochmal Kraft. Und nicht, dass man nur durchs Essen stärker wird, aber du brauchst dann trotzdem für die Erholung, für die Tonnen, die du dann trainierst, einfach auch mehr Masse. Und um konkurrenzfähig zu bleiben. Und dann habe ich tatsächlich 45 Kilo zugenommen innerhalb von 4 Jahren. Das ist schon, oder weniger als 4 Jahre, das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Und dann aber, wenn man da oben ist, trainiert man ja am Tag, in der Woche sind es 50 bis 100 Tonnen am Tag, ja, 10, 12 Tonnen, die man da bewegt und 6 Stunden Vollgas schwitzen, da geht was raus aus dem Körper und da muss auch wieder was rein. Ja. Und das ist dann schon ein Wahnsinn, wobei ich sagen muss, für den Diabetes, wenn wir jetzt gerade beim Thema Diabetes auch sind, war es eigentlich einfacher. Weil vorher das Hungern müssen, das genau auf ein Gewicht achten müssen, nicht zu viele Kohlenhydrate essen dürfen, um eben auch abzunehmen und dann den Blutzucker aber stabil zu halten, das war unheimlich schwierig. Sensoren gab es ja nicht zu der Zeit und schon gar nicht irgendwelche wahnsinnig schnellen Sensoren oder Pumpen gab es dann zwar schon, aber die hätten bei meinem Schweiß auch nicht gehalten. Also es waren ganz viele Themen. War unheimlich schwierig. Und mit Superschwer ging das toll. Weil, ob ich jetzt ein Kilo mehr oder weniger habe, war dann egal. Also wenn ich wirklich doch ein bisschen zu viel gegessen habe oder der Zucker zu tief war, konnte ich was essen. Das konnte ich ja vorher nicht.
Jetzt beeinflusst ja der Zuckerlevel, beeinflusst ja auch Stress den Zuckerlevel. Wie ist das vor so einem Olympia-Wettkampf? Wie hoch schießt da der Typ 1 Diabetes im Zuckerlevel und wie holt man sich da auch wieder runter?
Naja, gar nicht. Das darf man gar nicht so weit kommen lassen. Das ist nämlich das Geheimnis, ansonsten hast du verloren. Also wenn der abhaut, ist es zu spät. Ganz einfach deswegen, weil wenn du gerade in einer Sportart wie Gewichtheben ist eine Steilkraftsportart, wo man es wahnsinnig schnell reagieren muss, wo auch die Muskeln extrem sensibel schnell sein müssen, im Reflex. Und wenn Insulin im Körper ist, ist der Mineralstoffhaushalt im Muskel blockiert und dann kriegt man Krämpfe und man wird auch langsamer. Das heißt, es darf auf gar keinen Fall zu dem Punkt kommen, dass ich Insulin spritzen muss vor einem Wettkampf. Und wenn eben das Thema Insulin, das du ansprichst, dass der Adrenalin anspringt, das weißt du nicht, wann das passiert. Hm. Bei mir grundsätzlich sehr spät, also von normalen Schulprüfungen ist das gar nicht passiert. Also es gibt viele Diabetiker, die sind ja schon bei Schulprüfungen nervös und reagieren. oder bei anderen Stresssituationen, das hat sehr lange gedauert bei mir. Auch normale Wettkämpfe, deutsche Meisterschaft war alles noch zu wenig. Aber dann eben Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Olympia, die ganz großen, wichtigen Wettkämpfe, wo es wirklich um was ging, da wusste ich aber nicht wann. War es eine Stunde vom Wettkampf, war es 3 Stunden vorher. Wichtig war nur, möglichst eher niedrig zu halten, den Zucker. Und wenn ich gemerkt habe, er fängt an, jetzt zu reagieren, dann mit ganz, ganz kleinen Insulindosen gleich mal dagegen und auch mit Bewegung dagegen halten, dass der Blutzucker wirklich weiter unten bleibt. Und wenn ich dann in der Bewegung drin bin und er fällt weiter, dann kann ich etwas essen. Also was essen war besser oder was trinken, als Insulin zu spritzen. Weil genau dieses Insulin dann müde macht und langsam und Krämpfe verursacht. Also das ist dann schon eine Wissenschaft, da macht es Sinn, wenn man sehr, sehr viel über den Stoffwechsel weiß. Und die Erfahrung hatte ich bei den ersten Olympischen Spielen nicht. Die hatte ich bei den zweiten dann schon. Das hat aber auch viel mit Austausch von Ärzten zu tun, natürlich mit einer gewissen Laufzeit, Diabeteslaufzeit, die ich dann schon hatte, waren dann schon 8 Jahre und da ist schon eine gewisse Erfahrung dann da. Ja.
Matthias, was haben denn deine Ärzte, was hat denn dein Team damals gesagt, als sie eben mitbekommen haben, dass du dir jetzt extra Kilos für den Sport auch drauf schaffst?
Naja, es gab ja für mich noch keine Ärzte zu dem Zeitpunkt. Also das ist ja so, dass man, ich hatte, das war ja auch der Wechsel von Österreich nach Deutschland. Hier habe ich mir irgendwie versucht, mich da selbst durchzuschlagen. Da gab es ja keinen betreuenden Arzt für mich in dem Sinne, der mich betreut hat. In Deutschland gab es schon, nur war das ein Sportarzt, der dann selber auch gesagt hat, naja, mit Diabetes ist jetzt nicht sein Steckenpferd. Da war ich erstmal an der Uniklinik in Heidelberg und da war es aber dann trotzdem so, dass auch die Kombination mit Leistungssport nicht da war. Also da wurde man eher wie ein ganz normaler Diabetiker gesehen. Da war ich ja dann schon schwerer, da habe ich schon zugenommen gehabt. Aber da wurde eher so darauf geachtet, habe ich jetzt noch, spüre ich noch was in den Beinen oder sehe ich noch alles? Und das, ich meine, nach 6 Jahren Diabetes. Es wäre ein bisschen früh und schlimm, wenn das so gewesen wäre. Und da habe ich gemerkt, okay, da bin ich auch nicht richtig. Und habe dann halt händeringend jemanden gesucht und habe im Saarland einen Arzt gefunden, der selbst Typ 1 hat, der viel Rennrad fährt, der lange Erfahrung hat, der forscht auf dem Gebiet, der also wirklich mit dem Leistungssport Ahnung hat, mit in Kombination mit Typ 1. Und der hat mir all diese Dinge auch erklärt. Der hat mir auch erklärt, beispielsweise, dass woher mein hoher Zuckerwert morgens kam, immer mal wieder. Und ich wusste nicht, woher. Das war im Endeffekt dann der Eiweißshake am Abend. Und das heute sagen viele, ja klar, aber zu der Zeit war es nicht klar. Da hat der Arzt in der Regel nicht erzählt, dass Eiweiß eben auch zu viel Eiweiß auch in den Zucker steigen lässt. Muss man aber dazu sagen auch, es hängt von der Menge ab, die man isst. Es hängt vom Körper, vom Training und so weiter. Das heißt, da gibt es auch keine Faustregel, wie viel Eiweiß du essen darfst. Muss man alles selber rausfinden, aber du musst es wissen. Das habe ich dann im Saarland tatsächlich gefunden mit Dr. Matthias Frank, der eine absolute Koryphäe ist auf dem Gebiet und der hat mir da wahnsinnig geholfen. Der hat auch eine andere tolle Eigenschaft gehabt oder hat er immer noch. Es war der erste Arzt oder der erste Diabetesarzt, der, wo ich bei ihm war, auch bei der Erstaufnahme, mich eine Stunde reden ließ und zugehört hat und dann analysiert und gesagt hat, so Matthias oder Herr Steiner, das machen Sie richtig, das machen Sie gut und das auch und das können wir noch eine Spur besser machen. Und ich bin dann raus und dachte, hat er jetzt gesagt, dass ich Dinge gut mache und dass ich das toll mache und das ist super und da geht noch ein bisschen was und war plötzlich völlig anders wahrgenommen und nicht irgendwie, du darfst nicht und du sollst und dann, sie wissen ja und das kann gefährlich werden und ich meine, dass Diabetes, dass man es nicht zu leicht nehmen soll, ist schon klar. Aber du brauchst trotzdem eine gewisse Leichtigkeit dabei und eine Motivation. Also gerade ein guter Diabetologe ist auch ein guter Psychologe. Und das war der erste Arzt, der so war. Und natürlich gibt es mehrere davon. Mittlerweile kenne ich einige, aber eben nicht wie Sand am Meer.
Nachdem du dann deine sportlichen Erfolge hattest, hast du irgendwann beschlossen, die Kilos für meine Gewichtsklasse, die sollen wieder runter. Warum fiel diese Entscheidung?
Nee, die Entscheidung stand vorher schon fest. Ich stand schon beim Gewichtsklassenwechsel nach oben fest, weil ja das ist ja mein Körper, den ich 22 Jahre kannte und dann verlassen musste. Und da geht's ja schon mal los mit Anfang 20, dass da schon die Eitelkeit eine große Rolle spielt, wenn du vorher einen Sixpack hast und ganz toll aussiehst, körperlich zumindest. Und dann musst du den Körper verlassen von jetzt auf gleich für den Erfolg, für den Erfolg im Superschwer. Dann ist es schon schwierig, sich da wohl zu fühlen, aber ich habe mich für die Leistungsfähigkeit, für die Belastbarkeit im Körper wohlgefühlt. Mir war aber klar, ich will danach wieder runter, nur hat mir keiner geglaubt. Weil selbst unser Bundestrainer hat damals gesagt, naja, du wirst schon schön schauen, wenn du mal da oben bist und alles ist so bequem und man trägt dann weite Klamotten und man isst ganz gern und gut und viel, dann wird es schwierig. Und er hat aber auch zeitgleich gesagt, bitte tu mir einen Gefallen, auch wenn du zugenommen hast, trag nicht einfach nur irgendwelche Trainingsanzüge, weil wir wurden ja auch ausgestattet von den Ausrüstern, sondern zieh dir normale Klamotten an. Zieh dir, versucht ein Hemd anzuziehen, eine schöne Hose, und nicht einfach sich so gehen zu lassen. Ja, das sind Dinge, die spielen dann schon eine Rolle. Ja, Badelatschen und ein Trainingsanzug ist sehr bequem. Habe ich dann auch gemacht. Und dann war klar, als ich die Hand fallen ließ, so jetzt geht's wieder runter, weil ich habe das Doppelte geschwitzt. Ich schwitze ja immer gut, aber da viel mehr. Und dann kostet ja schon ein Hemd 150 Euro in der Größe und es macht ja alles keinen Spaß. Du kommst ins Auto nicht richtig rein. Und ich kannte halt den Zustand vorher. Und bei mir war ja der Wechsel nach oben sehr schnell. Ja, ich habe nicht 10 Jahre zugenommen oder 15 Jahre, wie es bei den meisten passiert, dass man irgendwann einfach mal langsam zunimmt, sondern das ging schnell. Und das war eine Situation, die hat mir einfach nicht gepasst. Ich wusste, ich möchte wieder zurück zu meinem alten Wohlfühl-Ich.
Ja, vor allen Dingen, wenn man eben das Gefühl hat, wie du es ja hier auch sehr deutlich machst, das war irgendwie gar nicht so richtig dein Körper, sondern das war der auf Zeit. Wie war das bei dir? Du hast 45 Kilo in einem Jahr abgenommen. Wie hast du das geschafft?
Von 150 auf 130 war ich schnell. Da habe ich halt weniger trainiert, Muskelmasse verloren, einfach wirklich statt 3 Teller nur mehr 1 Teller gegessen, mehr Salat wieder gegessen, mehr Gemüse wieder gegessen, was vorher nur gestopft hat. Da war ich schnell bei 130 und dann kam genau der Punkt, wie bei jedem anderen normalen Durchschnittsmenschen auch. Wie geht es denn jetzt weiter, ohne weiterhin nur Gemüse zu essen und immer irgendwie mal zu hungern? Wie kriege ich es denn einfach hin? Und deswegen ist mir irgendwann in den Sinn gekommen, auch so Produkte zu entwickeln bzw. mitzuentwickeln.
Entwickeln ist ein ganz gutes Wort. Ihr habt ja richtig experimentiert, weil es gibt ja mittlerweile, also als du, glaube ich, mal die Idee hattest, da gab es noch nicht so viel Zeug. Mittlerweile gibt es ja sehr viel auf dem Markt und ich kenne das bei mir, ich habe da auch schon einiges ausprobiert. Da gibt es auch Produkte, die schmecken ein bisschen nach Baustoff, wenn man die im Mund hat. Und die möchte man eigentlich am liebsten wieder ausspucken. Womit habt ihr experimentiert und wie seid ihr da rangegangen an die ganze Sache?
Also die Basis war ja erstmal, es ging ums Brot. Weil das war für mich so, du fängst morgens an und isst eigentlich am liebsten Brot. Nicht gerade wenig, weil ich einfach Hunger habe. Ich bin ein guter Frühstücker. Und mit Toastbrot tatsächlich haben wir erstmal experimentiert, weil es einfach was Schmutziges ist, was schmeckt, was wir gerne essen. Und das hat funktioniert, aber es hat nicht geschmeckt, weil es war wahnsinnig viel Quark drin, aber säuerlich. Und es war eben genau der Punkt, es hat einfach nicht geschmeckt. Und meine Prämisse war, es müssen wir hinbekommen, dass es schmeckt. Und das ist uns gelungen, nach bestimmt 2-3 Jahren jetzt gedauert, dass es wirklich so war, wie wir es haben wollten. Und dann hat es aber noch mal gedauert, Produzenten zu finden. Und da haben wir uns nur auf Brot fixiert. Und als wir das alles durch hatten und die Firma stand und auch wir schon mit Brot einiges verkauft haben, kam eben der Ruf nach anderen Sachen, nach Nudeln, nach Kuchen, was auch immer. Und wenn du mal die Basis heraus hast, wie was funktioniert, welche Inhaltsstoffe gut zusammenpassen, welche nicht und vor allem, welche drin sein dürfen, weil du sagst gerade, es gibt viele Produkte, da muss ich sagen, jein, weil vieles passiert jetzt darauf, dass zum Beispiel extrem viele Sachen, Riegel mit Maltit gesüßt sind und Maltit wiederum lässt den Blutzuckerspiegel wieder steigen. Also gibt es jetzt ganz tolle Riegel, selbst im Discounter, die werden ganz groß beworben, Sportriegel, auch mit der Sporthochschule in Köln entwickelt, was ich dann auch kritisiert habe, weil da ist wahnsinnig viel Maltit drin. Ich kann es ja testen, ich habe es probiert. Mein Blutzucker steigt um 40 bis 50 Milligramm pro Deziliter, obwohl eine ganz andere Kohlenhydratmenge draufsteht. Also es gibt noch viele Produkte, die so in einem Graubereich sind. Und das kannst du als Typ 1 natürlich super testen, ja, wenn du das siehst, wann reagiert dein Körper, wann nicht. Und das ist eben das, die Basis auch meines Unterfangens, dass ich bevor ich mit diesem Produkt in den Markt gehe, teste ich es natürlich an mir ausgiebig. Ich bin zwar nicht die Referenz für alle Typ 1, aber jeder nochmal anders reagiert und einen anderen Tagesablauf hat. Aber wenn es so am Zuckerspiegel, ob es jetzt am Sensor ist oder auch sonst wo, wenn kaum ein Ausschlag ist oder nur minimal was passiert, dann weiß ich, okay, mein Körper braucht so gut wie kein Insulin. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Und dann muss es schmecken. Und erst dann ist es für mich marktreif.
Ja. Nimm uns doch mal gerade noch mal hin mit in die Entwicklung hinein. Also du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt da teilweise jahrelang rumprobiert und getestet. Was war genau deine Aufgabe? Wie können wir uns das vorstellen? Standet ihr in einer riesigen Küche und alle hatten irgendwie so weiße Kittel an wie in so einem Labor und dann wurde erstmal gemeinsam gefrühstückt und man hat die Produkte vom letzten Tag irgendwie getestet? Oder wie lief das genau ab?
Also sowas passiert normalerweise in großen Unternehmen. Wir haben eine eigene Produktentwicklungsküche, ja, das stimmt schon. Ein großes Unternehmen war ich ja nicht, ich war noch gar keines, sondern ich habe tatsächlich einen Bäckermeister gekannt, von dem ich wusste, der experimentiert gerne. Also er wäre lieber Forscher geworden als Bäckermeister. So, Das heißt, war eine gute Basis, deswegen erst mal Brot. Aber er kann natürlich deutlich mehr als das. Er ist halt ein extremes Genie mit den Rohstoffen und deswegen hat er auch Nudeln und Kuchen hinbekommen. Dem habe ich tatsächlich mit der Zeit, also am Anfang war es wirklich so, dass es im Endeffekt in seiner Backstube der Ursprung war. Und die Backstube hat er irgendwann aufgegeben und ich habe ihm dort dann mit meinem Unternehmen, habe ich bei ihm nebendran ein Entwicklungslabor bauen lassen. Aber jetzt nicht mit einem wahnsinnigen Aufwand, sondern die Grundstruktur war ja da, sondern einfach umbauen lassen. Also wirklich dort vor Ort, tatsächlich mit weißem Kittel und auch mit Edelstahl Platten und so weiter, dass wir da wirklich hygienisch arbeiten können für uns und Dinge testen. Also er hat alle Kneter, die wir brauchen, alle Backöfen, alle Teigmaschinen, dass wir im kleinen Stil, dass wir wirklich alles testen können, auch ein Rohstofflager. Also es ist schon so ein Entwicklungslabor im kleinen Stil. Und von da aus geht die Grundsubstanz von Steiners. Also, und der Rest ist dann, der nächste Schritt ist ja dann, einen Produzenten zu finden, der produzieren kann. Dann muss es erstmal maschinenfähig sein. Das ist ja nicht so, wenn du jetzt zu Hause was rührst beim Handmixer, heißt das nicht, dass es über eine große Maschine läuft. Und deswegen, glaube ich, muss man an der Stelle auch sagen, warum viele Hersteller einfach alles Mögliche reinschmeißen in Produkte, weil es für die Maschine einfach viel einfacher ist. Wenn man mit Enzymen arbeitet, wenn man die Dinge einfach umarbeiten kann, dann geht so ein Teig oder so eine Masse immer locker durch. Das heißt, das ist jetzt gar nicht unbedingt ein Vorwurf, aber diesen Anspruch habe ich auch noch, möglichst natürlich zu arbeiten und dann ist es ein großer Aufwand. Deswegen ist die Entwicklung vorher so aufwendig. Also wirklich, das ist die meiste Arbeit vorher und dann geht es an die Produktion.
Man kann deine Produkte übers Internet kaufen. Du hast eine extra Homepage. Genau. Und dort kann man aktuell, ich war drauf, Nudeln, Brote, Brötchen und Kuchen kaufen. Kuchen finde ich übrigens sehr interessant, weil ich finde, diese High-Protein-Dinger halten, wie du gerade schon gesagt hast, nicht immer das, was man verspricht. Da denkt man kauft was ja. Super ist für den Blutzuckerspiegel. Da ist aber teilweise genauso viel Kohlenhydrate drin wie bei einem normalen Keks. Sind das alles so diese, ich sag mal, Fertigprodukte, die du dir in deiner Abnehmphase auch gewünscht hättest?
Ja. Also es war wirklich der erste Ursprung, war tatsächlich das Brot. Weil das ist für mich, da bin ich gegangen und geguckt, was gibt's denn? Da gab es damals schon so ein trockengepresstes Eiweißbrot. Das Problem war eben, das hatte 10 Gramm Kohlenhydrate und wenn du einen Käse draufgelegt hast, hast du vom Käse nichts mehr geschmeckt. Also es hat zwar funktioniert irgendwo mit weniger Kohlenhydraten, aber es hat nicht geschmeckt. Und das war für mich das Allerschlimmste. Ich sage, ich brauche halt dann pro Mahlzeit relativ viel Insulin. Wenn ich zum Bäcker gehe, mir halt 5 Brötchen kaufe und das esse oder 3. Und das ist halt ein Wahnsinn. Dann musst du entweder dich viel bewegen oder einfach weniger essen davon. Das war wirklich etwas, was ich mir gewünscht hätte. Und ich kam ja auch aus einer Zeit, wo gerade diese Diätprodukte dann abgeschafft wurden, mit diesen, wo er wirklich nach irgendwelchen Süßungsmitteln geschmeckt hat, also ganz komisch, was da alles drin war. Und was ja auch beispielsweise bei den Kuchen ist, wenn man sich die anguckt, da ist ja ein Hauptbestandteil dieser Lupine. Das ist ein ganz hochwertiges Eiweiß. Dadurch sind die Kuchen auch glutenfrei. Das ist auch was ganz Tolles. Das ist bei auch für viele Diabetiker interessant. Und was aber noch wichtig ist, wir haben es geschafft, auch mit einem Produzenten zu finden, der ohne Konservierungsstoffe arbeiten kann. Das heißt, es wird also in der Form gebacken, wird heiß versiegelt und hält ohne Kühlung und ohne Konservierungsstoffe 8 Monate. Es kommt noch on top. Das heißt, ich habe ein Produkt, das kann ich in den Rucksack stecken, einen Marmorkuchen, gehe damit irgendwo hin und kann Marmorkuchen zwischendurch essen, habe ich die große Kalorienmenge. Und das hätte ich mir gewünscht. Das stimmt. Und das war der Antrieb, der Ursprungsantrieb. Und das bleibt auch weiterhin, weil ich auch weiß, dass es nicht nur Diabetiker trifft, sondern auch vor allem Übergewichtige. Ich möchte nicht nur das Gewicht der Übergewichtigen reduzieren, sondern gerade eben vielleicht Typ 2 verhindern oder Typ 2 wieder verbessern, eben vom Insulin runterkommen, vielleicht auch wieder ganz wegzukommen. Und das schafft man unter anderem mit solchen Produkten. Das nicht alleine, aber unter anderem.
Was würdest du sagen? Ist schwerer. Was ist die größere Herausforderung? 461 Kilo zu stemmen oder jeden Tag mit Diabetes mit geilen Werten durch den Tag zu gehen?
Naja, es gibt sich irgendwo die Hand. Beides verlangt ein gewisses Maß an Disziplin. Beides verlangt Konsequenz. Es ist sicher schwerer und aufwendiger, die 461 Kilo zu schaffen. Ist aber auch nur ein begrenzter Zeitraum, aber es ist trotzdem schwer, über das ganze Leben lang jeden Tag diese Stoffwechselstörung mit sich zu tragen. Die ist zwar zu 95% strahlen wir eine gewisse Leichtigkeit aus, weil trotzdem alles läuft und alles geht und wir haben ja tolle Geräte und alles läuft super, aber es ist nun mal jeden Tag da ununterbrochen, von früh bis spät und egal welche Entscheidung ich treffe, es wirkt sich immer irgendwo auf den Diabetes aus. Und das kann schon durchaus mal anstrengend sein. Und deswegen ist es da ganz wichtig, sich Pausen zu gönnen, zu sagen, so, ich nehme jetzt Zeit für den Diabetes. Da meine ich jetzt gar nicht irgendwie tagelang und wochenlang irgendwie Auszeiten, sondern ich meine wirklich am Tag selber. Immer wieder mal 5 Minuten auf die Bremse steigen, 10 Minuten auf die Bremse, sagen, so, was mache ich denn jetzt? Was mache ich in den nächsten 3, 4 Stunden? Was esse ich? Dass man sich schon ein bisschen sowas zurechtlegt, dann geht damit einfach einfacher. Und das sehe ich mittlerweile wieder als Vorteil gegenüber dem Gesunden. Mir geht es dadurch besser, weil ich lebe ja dann so, dass mir das Essen, was ich esse, gut tut, dass die Bewegung setze ich so, dass es mir gut tut, und der Gesunde macht einfach immer Vollgas weiter. Und irgendwann kriegt er die Quittung. Irgendwann macht der Körper nicht mehr mit, ja, egal ob jetzt nur pizzaständig ist oder ob er wenig schläft oder. Wir sehen es ja an unserem Diabetes und auch an unserem Zuckerspiegel. Irgendwas machen wir gerade falsch, wir müssten wieder was ändern. Ja, und es ist Freude und Leid zugleich. Ja, ich möchte, wenn ich es loswerden könnte, natürlich gern wieder, logisch, gar kein Thema, aber es sind viele Vorteile auch darin.
Und jetzt nochmal Butter bei den Fischen, du hast gerade von Disziplin gesprochen. Wann warst du denn das letzte Mal nicht so diszipliniert und hast dir vielleicht mal was gegönnt?
Ach, ich bin jeden Tag nicht diszipliniert, aber ich bin bis zu einem gewissen Maß. Deswegen Disziplin ist ein böses und gefährliches Wort, weil es setzt man bei mir auch voraus als Leistungssportler, dass ich das immer bin. Ich war natürlich diszipliniert, vor allem im Sport, weil es meine Sache war, die ich geliebt habe, meine Leidenschaft. Dafür habe ich alles, das ist wie ein Künstler, wie ein Schauspieler, der sich nicht um seine Frisur kümmert, der unrasiert in seinem Stapel irgendwo Texte lernt. Aber in den Texte lernen und im Spielen ist er extrem diszipliniert, weil er es von sich aus diszipliniert, weil er das gerne macht. Ja. Und vielleicht der Rest funktioniert nicht. Da wäscht sich keine Wäsche, aber kann nicht kochen, was weiß denn ich was. Das heißt, Disziplin ist so ein Wort, das ist man sehr vorsichtig. Also ich bin nicht so ein typischer Mensch, der den ganzen Tag alles perfekt macht, sondern nur das, was ich gerne mache. Aber bei Diabetes ist es so ein Grundmaß an Disziplin, an einfach darauf achten, was ich tue, tut mir einfach gut. Das bekomme ich doppelt zurück. Ja, es geht mir einfach besser. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Natürlich kann ich mir alles wegspritzen. Natürlich habe ich die größten Sensoren, die größten Messgeräte. Alles ist super. Aber wenn ich am Abend eine Pizza esse, dann kann doch alles so toll sein. Und selbst wenn ich ein AID-System hätte und alles würde sich automatisieren, ist es für meinen Körper eine Belastung. Und das weiß ich. Und dann sage ich, nein, dann lieber am Abend keine Pizza oder eben nur äußerst selten mal eine Pizza und am Abend eher Low Carb essen. Weil dann habe ich wirklich immer, ich habe auch ohne AID-System einen wunderschönen Glukoseverlauf am Abend und in der Nacht. Weil ich relativ früh Abend esse, dann meistens keine oder kaum Kohlenhydrate und da komme ich einfach super durch die Nacht. Weil ich abends brauche ich eine große Energie. Und das meine ich mit Disziplin, dieses Grundwissen, was mir gut tut, das auch konsequent umzusetzen.
Wir hoffen auf jeden Fall, dass du weiterhin mit allem, wo du wirklich volle Power, volle Liebe reingehst, weiterhin da sehr diszipliniert bist und sehr viel Erfolg auch noch weiterhin mit deinem Steiner Slow Carb.
Dankeschön.
Der Grund, warum wir heute ja über Abnehmen sprechen wollen, ist, dass es vor allem bei Typ 2 ein ganz großer Pfeiler der Therapie sein kann. Manchmal auch ein Pfeiler, den man vielleicht auch als Typ 2er nicht immer hören kann, weil das stigmatisiert natürlich auch, dass der Arzt sagt, ja, das müssen wir erstmal abnehmen, hallo. Und manchmal kommt es einem aus den Ohren raus, dass man den 950. Ernährungskurs machen soll, weil dass ein Schnitzel mit Pommes nicht das gesündeste Lebensmittel ist, wissen wir, glaube ich, alle. Darüber haben wir auch mit Typ-2erin Sweet Caramel Type 2 gesprochen, so heißt der Instagram-Kanal, Caro. Wir haben sie gefragt, ist Abnehmen in deiner Diabetes-Therapie eigentlich das große Thema, mit dem auch alle Ärzte und so weiter immer bei dir ankommen?
Also nicht das Thema, aber ein sehr großes Thema natürlich. Es ist halt für mich ultra schwer. Also ich glaube, so lange wie ich brauche, um ein Kilo abzunehmen, so schnell habe ich ihn dann auch wieder drauf, mit dem Fingerschnipsen quasi. Und das, glaube ich, auch gefühlt immer doppelt und dreifach. Also ich glaube, seit ich denken kann, Abnehmen war schon immer so ultra schwierig für mich und auch jetzt gerade in der Diabetes-Therapie. Daher, ja, es ist ein großer Punkt. Es ist ultra schwierig, diesen wirklich umzusetzen, langfristig auch. Bei mir ist es jetzt eher so ein ganz langsames Abnehmen, so eine Zeitlupe. Aber dafür bin ich halt sicher, dass der jetzt auch unten bleibt, weil den Jojo brauche ich halt auch nicht. Und ich mache das jetzt in meinem Tempo und bete dafür, dass es immer wieder kontinuierlich weiter nach unten geht.
Hast du dich da auch manchmal so ein bisschen verloren gefühlt oder so ein bisschen so, ja, wie denn? So, weil man kriegt ja manchmal gesagt, gehen Sie in die Schulung. Und gefühlt habe ich manchmal so das Ding, dass die Leute denken, ja, die sitzen einmal in der Schulung und dann wissen die ja schon Bescheid. Sondern müssen die das so, dann mach, komm, zack.
Also was ich immer voll krass finde, sind auf jeden Fall die Leute auf Instagram, die dann in kürzester Zeit, sagen wir mal, in 3 Monaten 25 Kilo abgenommen haben. Ich denke mir so, ich krieg nicht mal 5 hin. Wie schaffen die das? Also das ist so ein Riesenfragezeichen immer. Ich meine, ich freue mich für die Leute, wenn sie es geschafft haben. Aber so ein bisschen, hier ist dann eher so die Schuldfrage, warum kriege ich das nicht hin? Was ist bei mir anders? Warum will es einfach nicht funktionieren? Und es ist halt einfach auch ultra frustrierend. Wie gesagt, es ist ja jetzt auch nicht so, als würde ich überhaupt keinen Sport machen, so, und nicht so, als würde ich überhaupt nicht versuchen, mich gesund zu ernähren. Aber ja, mein Körper hat da irgendwie seinen eigenen Kopf.
Und ich finde ja, die Geschichte jetzt von Caro zeigt ja, dass wie unterschiedlich wir alle sind, ja? Also sie hat da über ihre Probleme mit dem Sättigungsgefühl gesprochen. Und das halt heißt, dass es nicht diesen einen Shake gibt, sorry, der euch für immer dünn machen wird oder für immer ins Normalgewicht heben wird. Es gibt nicht die eine Pille. Und ihr müsst alle selbst euren Weg finden und lasst euch da nicht von Influencern erzählen, dass ihr keine Vollkornprodukte mehr essen sollt, wenn das genau der Weg ist, der und wenn es auch nur langsam ist, eure Funde ein bisschen purzeln lasst. Und Ernährung, Bewegung und damit auch Abnehmen kann ein Teil eurer Therapie sein, aber da hängt noch viel mehr zum und ihr müsst alle euer, ich will das jetzt mal empowernd sagen, findet euren Weg. Und wenn es halt ein langsamer Weg ist und wenn der Weg halt nicht ist, jedes Gericht mit Zucchini anzurühren, dann macht das auch nicht.
Ach Kim, du hast so viel gesagt, dass ich direkt in T-Shirt-Sprüche verwandeln möchte, muss ich an dieser Stelle sagen. Und da fällt mir gerade auf, irgendwie unsere T-Shirts aus Staffel 2, die müssen wir irgendwann wirklich jetzt mal in
Stimmt,
Serie geben.
stimmt.
Wir haben ja, ich weiß nicht, hast du auch schon die Einladung bekommen zur Diabetes-Charity-Gala?
Ich habe sie bekommen, aber ich werde ja wahrscheinlich ab Anfang Oktober nicht mehr reisen können. Ich bin ja jetzt viel rumgereist, und ich habe schon gemerkt, das ist mit dem Schwangerschaftsbauch hier so eine Sache.
Naja,
Das
wir
ist.
warten mal ab, aber ich könnte es natürlich verstehen. Aber vielleicht werde ich dann einfach statt irgendwie in so einem Gala-Dress komme ich dann einfach, also vielleicht untenrum in so Paillette und obenrum dann so ein cooles weißes T-Shirt mit
Stimmt.
Aufdruck, wo dann so draufsteht.
I'm looking for you, Type 2. Oder auch, es
Ja,
ist
das
eine
kann ich ja nicht anziehen.
Detektivarbeit.
Das
Es
ist
ist eine
ja nicht
Detektivarbeit,
unbedingt.
kannst du ja machen.
Ja, oder ich nehme von Caro gerade den Spruch, mein Körper hat irgendwie immer so seinen eigenen Kopf. Das finde ich eigentlich auch
Ja,
ganz gut, weil das
der ist
fasst
auch
auch viel
super.
zusammen. Also das vielleicht dann als T-Shirt. Eure Ideen auch gerne an uns über unseren Insta-Account, Typfrage, Unterstrich, der Podcast. Und mit diesem Unterstrich machen wir auch Schluss jetzt hier in der Sendung. Sendung wollte ich schon sagen, um Gottes Willen, hier in der Show, in dieser fantastischen Show. Wir gucken noch kurz auf die nächste Folge. Nächste Folge sprechen wir über Diabetes und Spätfolgen. Ja, das ist ein Thema, wo wir alle erstmal sagen, oh, will ich eigentlich gar nicht richtig drüber nachdenken. Aber wir machen das natürlich in unserer, wie immer, souveränen, charmanten Art und wir müssen da einfach mal drüber reden. Wir gucken ein bisschen, was kann eben Diabetes, vor allen Dingen, wenn wir schlechte Werte haben und nicht so sehr auf uns achten, im Alter mit uns machen. Das in der nächsten Folge und jetzt aber Strich unter diese Sendung.
Tschüss!
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürhegg. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.